Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, schönen guten Abend. In unserer Sendung geht es unter anderem um einen Mann, über den man heute lesen konnte, er sei für den deutschen Fußball ein Volltreffer gewesen. Wir reden über Christian Seifert, der als Geschäftsführer der DFL aufhört, was nicht nur Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge bedauert.
Es ist ein großer Verlust für die Bundesliga. Er hat 15 Jahre lang den Job erstklassig gemacht. Und die Bundesliga hat nachhaltig davon profitiert, mit welcher Professionalität und Qualität er den Job ausgeführt hat.
Zum Abgang von Christian Seifert gleich ein Gespräch mit dem Fußballmanager Wolfgang Holzhäuser, der ihn seinerzeit zur DFL geholt hat. Jetzt aber erstmal das Montagabendspiel in der Fußball-Bundesliga, das Leverkusen 3:1 gegen Augsburg gewonnen hat. Marc Eschweiler berichtet.
Mann des Abends, Lucas Alario. Er besorgte 2 Tore für Leverkusen. In der 16. traf er per Handelfmeter und in der 74. Minute per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:1. Den Schlusspunkt setzte Moussa Diaby nach einem Konter, als er aufs leere Tor zulief und den Ball nur noch reinschieben musste. Die Augsburger hatten zuvor eine Ecke und Torwart Gikiewicz war mit aufgerückt. Leverkusen konnte klären und so kam dieser Konter zustande. Zwischenzeitlich der 1:1 Ausgleich durch Daniel Caligiuri für die Augsburger in der 51. Minute. Am Ende setzte sich aber das spielstärkere Leverkusen durch.
Er gilt als treibende Kraft hinter dem Neustart der Fußball-Bundesliga nach der Corona-Zwangspause und außerdem kann er sich auf die Fahnen schreiben, dass Erst- und Zweitligisten mit dem Verkauf ihrer Medienrechte pro Saison zusammen mehr als 1 Milliarde Euro einnehmen. Christian Seifert hat also einiges erreicht als Geschäftsführer der deutschen Fußballliga, die er allerdings 2022 nach dann 17 Jahren verlassen wird. Das hat Seifert heute bekannt gegeben, worüber ich sprechen konnte mit Wolfgang Holzhäuser. Der Ex-Manager von Bayer Leverkusen hatte Seifert 2005 zur DFL geholt.
Er hat über das, was er angekündigt hat, viel mehr geleistet. Er hat sicherlich nicht nur die Medienerlöse gesteigert, sondern auch sehr viel im Rahmen der Gesamtorganisation des Lizenzfußballs abgeliefert. Ich erinnere nur an die Geschichte jetzt mit dem Coronavirus, das er einfach großartig gemanagt hat. Meine Zuschauer oder keine Zuschauer, darüber kann man sicherlich diskutieren.
Hauptsache TV-Gelder.
Ja, wichtig ist, dass der Fußball wieder rollt, weil nun mal Millionen von Leuten sich Fußball gerne auch am Wochenende im Fernsehen anschauen. Und das war sein Verdienst, dass es so schnell geklappt hat.
Und Sie sind sich schon sicher, dass das wirklich auch langfristig als Verdienst bewertet werden wird? Es gibt ja auch durchaus Stimmen am Mann, auch die sagen, wir sind in einem Status, wo Kitas wieder schließen müssen und die Profifußballer, die dürfen trotzdem auf dem Platz stehen. Wie kann das sein?
Ich bin der Meinung, es sind 2 Paar verschiedene Schuhe. Die Profifußballer werden permanent getestet und es sind 22 Mann, die sich da möglicherweise auch teilweise umarmen. Wichtig ist, dass man sich darüber im Klaren ist, dass Fußball mit Zuschauern auf absehbare Zeit nur schwer möglich sein wird. Das Spielen selbst, sogenannte Geisterspiele, da sehe ich keinen Vergleich zu den Kitas.
Jetzt möchte ich nochmal mit Ihnen auf die TV-Erlöse oder die Medienvermarktungserlöse zu sprechen kommen. Hat Seifert da alles rausgeholt, was drin war?
Er hat sicherlich mehr herausgeholt, als die meisten geglaubt haben. Das muss man sagen. Und auch der letzte Vertrag, der sicherlich etwas weniger bringen wird als die Verträge zuvor, ist immer noch ein sehr, sehr guter Vertrag und darin zeigt sich auch die starke Leistung von Christian Seifert, allerdings auch von seinen Leuten hinter ihm. Das sollte man nicht ganz vergessen.
Mhm. Nochmal zurück zu Christian Seifert. Der hat vor kurzem auch eine Taskforce mit dem Namen Zukunft Profifußball ins Leben gerufen. 35 Personen aus dem Fußball und von außerhalb, die zum Beispiel die gesellschaftliche Verankerung diskutieren sollen. Also anders gesagt, ob der Fußball zu abgehoben ist vom Rest der Gesellschaft. Zeigt das nicht auch, dass es Entwicklungen gibt, die nicht gut sind für den Fußball? Und inwiefern ist Christian Seifert dafür mitverantwortlich?
Ja, da ist er nicht mitverantwortlich für. Das Verhalten der fußballtreibenden Protagonisten ist manchmal etwas eigenartig. Ich glaube, es war auch wichtig, dass man sich mal mit grundsätzlichen Themen des Fußballs befasst. Es betrifft nicht nur die gesellschaftliche Verankerung. Das betrifft auch beispielsweise die Frage, was ich gerne immer wieder anbringe, Salary Cup.
Gehaltsobergrenze.
Und der Wettbewerb untereinander. Es kann nicht sein, dass ein Verein über viele Jahre hinweg die Bundesliga dominiert. Das gilt ja nicht nur für Deutschland, das gilt ja für andere auch. Und deswegen ist es schon richtig, dass man aus allen gesellschaftlichen Schichten und viele diverse Fragen um den Fußball herum einfach mal diskutiert und vielleicht Veränderungsvorschläge macht.
Aber das sind doch Entwicklungen, die in der Zeit von Christian Seifert mit passiert sind, beziehungsweise vielleicht schlechte Entwicklungen, die er nicht mit aufgehalten hat.
Ja, aber die kann er nicht, hat er nicht zu vertreten. Das haben andere zu vertreten.
In gut 1,5 Jahren braucht die DFL einen neuen Geschäftsführer, eine neue Geschäftsführerin oder neue Geschäftsführende. Was werden denn für die größten Herausforderungen sein?
Einen entsprechenden Nachfolger zu finden, der die großen Fußstapfen von Christian Seifert auch ausfüllen kann. Ich freue mich auch, dass sie auch in dem Fall eine feminine Person ins Gespräch bringen. Es geht nicht nur um Geschäftsführer zu finden, es geht darum, auch möglicherweise eine Geschäftsführerin zu finden. Und wenn es dann eine Geschäftsführerin ist, die Christian Seifert nachfolgen kann, dann in Gottes Namen. Das wäre doch auch mal was für den Fußball.
Sie haben Christian Seifert 2005 vom Karstadt-Quelle-Konzern zur DFL geholt. Wie sehr kann der Blick von außen im Fußball weiterhelfen?
Gerade in dieser Position glaube ich, dass der Blick von außen eher weiterhilft als der Blick von innen. Es ist nun mal so, ich habe das selbst an mir gemerkt, wenn man eine gewisse Zeit in dieser Materie behaftet ist und sich auch dafür engagiert, dann verliert man manchmal den Blick für das Wesentliche und für das Tatsächliche. Ich habe immer die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass ein Blick von außen oftmals hilft, wenn man in der Lage ist, um sich herum eine Heerschar von Spezialisten, auch für den Fußball selbst, um sich schart, die in ihrem Bereich alle besser sind als man selbst. Man muss nur in der Lage sein, dieses Fachwissen zu koordinieren und zu steuern. Das kann jemand von außen besser als jemand von innen.
Wolfgang Holzhäuser über die Nachfolgesuche für Christian Seifert bei der Deutschen Fußballliga. Wir machen weiter mit einem Urteil, das als Rückschlag gilt für die Bekämpfung von Doping. Es geht um den Blutpass, der Betrüger anhand anormaler Blutwerte überführen soll. Im Fall eines spanischen Radsportlers hat ein Gericht jetzt eine Sperre auf Grundlage des Blutpasses aufgehoben. Heinz-Peter Kreuzer berichtet.
Es ist ein Hin und Her im Fall Ibai Salas. Im vierten Gerichtsverfahren dieser Causa wurde der Blutpass als Nachweisverfahren verworfen. Salas Anwalt überzeugte das Berufungsgericht in Madrid, dass der Blutpass des Radsport-Weltverbandes UCI keine zulässige Methode zur Feststellung eines Dopingvergehens sei. Denn es sei keine Substanz nachgewiesen worden. Nach dem Urteil dürfen die Werte im Blutpass nur für die Einleitung weiterer Untersuchungen genutzt werden. Damit verliere der Blutpass enorm an Bedeutung. Auch über Spanien hinaus ist der Sportrechtler Paul Lamberts überzeugt.
Die WADA muss jetzt auf das Verfahren und den Ausgang des Verfahrens reagieren, denn das ist schon Zündstoff, was da entschieden worden ist. Die Argumentation, die die Anwälte des Radsportlers vorgebracht haben, kann ja genauso für jedes andere Verfahren, das momentan aufgrund des Passes geführt wird, geführt werden.
Das Urteil von Madrid ist der vorläufige Höhepunkt eines jahrelangen Rechtsstreits. 2018 hatte die spanische Anti-Doping-Agentur den Straßenradprofi wegen anormaler Werte im Blutpass zwischen Januar und August 2017 für 4 Jahre gesperrt. Ein Jahr später gewann Salas vor dem spanischen Sportgerichtshof. Dieser entschied, dass der biologische Pass nicht ausreiche, um die Begehung eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen zu beweisen. Der internationale Sportgerichtshof gab wenige Monate später einer Klage der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA statt und hob die Entscheidung des nationalen Sportgerichts wieder auf. Jetzt ist die Welt-Anti-Doping-Agentur wieder am Zug, denn 2009 hatte sie den Blutpass als indirekten Beweis eingeführt, um Sportler bei verdächtigen Werten über einen längeren Zeitraum sperren zu können. Für Rechtsanwalt Paul Lamberts ist das aktuelle Urteil eine Gefährdung des Anti-Doping-Kampfes.
Die WADA ist ja gerade darauf angewiesen, dass die Schiedssprüche des CAS auch im jeweiligen Land des Dopingsünders verstreckt werden können. Regeln müssen nicht nur in der Schweiz, in Deutschland, sondern weltweit Akzeptanz finden. Und genau diese Einheitlichkeit ist mit dem Urteil aus Spanien gerade nicht mehr gewährleistet.
Die WADA wartet noch auf die Urteilsbegründung, ehe sie über eine Berufung entscheidet. Bis dahin ist Radprofi Ibai Salas nicht mehr gesperrt.
Fragezeichen hinter dem Blutpass, Heinz-Peter Kreuzer berichtete. Als Fraktionsvorsitzender und Bundestagsvizepräsident war Thomas Oppermann in den letzten Jahren eine der prägenden Persönlichkeiten der SPD. Nach dem plötzlichen Tod des 66-jährigen Politikers drückt auch der Deutsche Fußballbund seine Anteilnahme aus. Denn dort war Oppermann seit einem Jahr Vorsitzender der Ethikkommission. Dazu Maximilian Rieger.
Wir verlieren eine nicht nur für den DFB bedeutende, unabhängige, engagierte Stimme. Mit diesen Worten würdigt DFB-Präsident Fritz Keller den verstorbenen Vorsitzenden der DFB-Ethikkommission Thomas Oppermann. Oppermann sei eine große Persönlichkeit gewesen. Der Fußball und die Gesellschaft hätten seine Erfahrung und sein Verantwortungsbewusstsein in der jetzigen Zeit nötiger denn je gehabt, so Keller weiter. Der DFB-Bundestag hatte Oppermann im September 2019 zum Vorsitzenden der Ethikkommission gewählt. In seiner Amtszeit hat sich die Kommission unter anderem gegen Rassismus im Fußball ausgesprochen. Durch Oppermanns Tod besteht die Kommission nun aus nur 4 Personen. Wer nachfolgt, bestimmt laut DFB-Satzung das Präsidium.
Mit diesem kurzen Nachruf auf Thomas Oppermann endet Sport aktuell an diesem Montagabend. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung und schönen Abend noch.